das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Die neuen Corona-Regeln in Deutschland sollen eigentlich mehr Sicherheit und Klarheit bringen. Doch wenn die Kanzlerin gestern sagt, das reicht nicht, und wenn sie heute ihren Kanzleramtsminister sagen lässt, die Menschen sollten vorsichtiger sein, als die Politik nun vorgibt, dann soll das heißen, die Politik, das sind die anderen, die Ministerpräsidenten, die sich mehr um die Bedürfnisse ihrer Länder kümmern als ums große Ganze. Schauen wir uns zunächst an, worauf man sich hat einigen können. Bei 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner dürfen sich maximal 25 Personen bei Feiern im öffentlichen Raum und maximal 15 Personen bei Feiern im privaten Raum treffen. Eine Sperrstunde für die Gastronomie wird empfohlen. Und in den Regionen, in denen es 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt, dürfen sich maximal 10 Personen draußen in Kneipen oder auch zu Hause treffen. Und eine Sperrstunde für Gastronomie gilt hier ab 23 Uhr verbindlich. Das ist neben einer strengeren Maskenpflicht der kleinste gemeinsame Nenner. Der größte Zank aber, das Beherbergungsverbot, wurde vertagt. Und doch gibt es hier heute Entscheidungen, die allerdings fällten nicht nur Politiker, sondern Richter. Nadine Bader.
Sturm und Wellengang an der Ostseeküste. Berlin und die neuen Corona-Beschlüsse wirken da fern. Die Touristen, die trotz der Beschränkungen hierher gekommen sind, genießen das Schauspiel. Doch die Hoteliers in Mecklenburg-Vorpommern machen sich Sorgen. Viele Gäste haben storniert. Der Inhaber vom Promenadenhotel Admiral in Bansin hat deshalb gegen das Beherbergungsverbot geklagt.
Wir sind nicht dagegen, dass Einwohner und Gäste hier in Mecklenburg-Vorpommern geschützt werden. Wir sind dagegen, dass wir einen übertriebenen Schutz hier über uns ergehen müssen, der im Grunde genommen einem faktischen Lockdown entspricht.
Um einen echten Lockdown abzuwenden und die steigenden Neuinfektionen wieder in den Griff zu bekommen, hatte die Bundeskanzlerin die Ministerpräsidenten gestern ins Kanzleramt zitiert. Herausgekommen ist ein kleiner gemeinsamer Nenner. Verschärfte Maskenpflicht und Beschränkungen von Feiern. Zufriedenheit sieht anders aus. Parteiübergreifende Kritik auch von der Opposition.
Die Maßnahmen sind nicht nachvollziehbar, sie sind unverhältnismäßig und sie sind ohne die Parlamente gemacht.
Wir erleben so eine Art Geheimdiplomatie zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Die kommen zusammen, beraten stundenlang und informieren dann die Öffentlichkeit über ihre Entscheidungen. Dabei geht es um teilweise empfindliche Eingriffe in unsere Grundrechte.
Dieses Regelchaos führt dazu, dass die wichtigste Ressource, nämlich das Vertrauen der Menschen in die Steuerungsfähigkeit von Bundesregierung und Ländern, verbraucht wird.
Doch mit der Einheitlichkeit auf Bundesebene ist es so eine Sache. Wieder mal verabschiedet Bayern Corona-Regeln, die schärfer sind als der Kompromiss vom Vortag. Zum Beispiel bei privaten Treffen. Ministerpräsident Markus Söder betont gleichwohl, er stehe hinter den Vereinbarungen.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob mit den Maßnahmen von gestern es gelingt, vor die Welle zu kommen und diesen steilen Anstieg wieder zu brechen. Wir hätten uns mehr gewünscht. Trotzdem ein wichtiger Schritt.
Was das Beherbergungsverbot betrifft, schafften heute Gerichte in Niedersachsen und Baden-Württemberg Fakten und kippten entsprechende Regelungen. Übersichtlicher wird es dadurch aber nicht, auch wenn sich die Urteilsbegründungen ähneln.
Der rote Faden in den Beschlüssen ist, dass die Eingriffe in die Grundrechte von Reisenden und Hoteliers hier zu hart sind. Es sei zum Beispiel gar nicht nachgewiesen, dass gerade von Hotels ein besonderes Infektionsrisiko ausgehe. Die Entscheidungen haben keine direkten Auswirkungen auf andere Bundesländer. Sie zeigen aber, dass die Gerichte Beherbergungsverbote sehr kritisch prüfen.
Länder wie das Saarland und Sachsen wollen das nicht abwarten. Die Landesregierungen kündigten an, die Beschränkungen aufzuheben.
Wir sind miteinander der Meinung, dass die Art, wie das derzeit ausgestaltet ist, nicht verhältnismäßig ist, dass hier Menschen getroffen werden, die mit dieser Krankheit nichts zu tun haben.
Die Regierungschefin in Mecklenburg-Vorpommern dagegen will an den Beschränkungen festhalten. Sie glaubt, dass ihre Regelung Bestand haben wird.
Ich kann die Verordnung in den anderen Bundesländern gar nicht beurteilen. Wir haben unsere Regel seit Sommer diesen Jahres auch erfolgreich umgesetzt. Und ich halte es nach wie vor für richtig, dass man darüber redet, wie Reisen aus Risikogebieten sicher gestaltet werden können.
Dass seine Gäste und die Einheimischen sicher sind, will auch der Hotelier in Bansin. Das Beherbergungsverbot für seine Ostseeküste hält er aber für den falschen Weg. Er hofft, dass er mit seiner Klage Erfolg haben wird.
Und uns zugeschaltet ist jetzt der Wissenschaftler, den die Kanzlerin gestern ins Kanzleramt eingeladen hatte, um den Regierungschefs den Ernst der Lage zu verdeutlichen. Er ist Immunologe am Helmholtz-Institut in Braunschweig und erforscht anhand von mathematischen Modellen, wie Krankheiten und Pandemien verlaufen. Professor Michael Meyer-Hermann, guten Abend.
Guten Abend, Frau Mioska.
Nicht nur die Kanzlerin, auch einige Ministerpräsidenten und auch der Kanzleramtschef zeigten sich von den Ergebnissen enttäuscht. Sind Sie das auch?
Also ich denke, dass die Ergebnisse zunächst ein positives Signal sind in der Hinsicht, als dass die Menschen, glaube ich, verstehen, es handelt sich jetzt um eine ernste Lage und man muss reagieren. Wenn man jetzt auf die konkreten Maßnahmen schaut, dann bleibt das vielleicht etwas hinter den Erwartungen zurück. Denn ich hatte tatsächlich darauf hingewiesen, dass man umdenken muss und dass es tatsächlich nicht reicht, ein paar Verbesserungen und ein paar graduelle Veränderungen zu machen, sondern dass es da sehr deutliche Maßnahmen geben muss, wenn man das Ruder jetzt noch umreißen möchte. Denn wir befinden uns gerade in einem unkontrollierten Wachstum, das man ansonsten nicht mehr ausbremsen kann.
Ist denn diese Botschaft angekommen? Sie waren ja der Mann, der gestern den Satz gesagt hat, es ist nicht 5 vor 12, es ist 12. Und als Sie dann in die Gesichter geguckt haben, hatten Sie das Gefühl, diese Botschaft ist wirklich angekommen?
Bei einigen bestimmt. Und ich denke eigentlich, dass es auch nicht das Problem war. Ich glaube, dass der Ernst der Lage allen im Raum bewusst gewesen ist. Es ist so, dass man aber Schwierigkeiten hat, vielleicht hängt das mit der föderalen Struktur zusammen, sich dann auf Maßnahmen zu einigen. Und auf die Weise sind die Maßnahmen vielleicht hinter dem zurückgeblieben, was eigentlich die normale Schlussfolgerung aus dieser Erkenntnis gewesen wäre.
Was wäre die denn gewesen? Zu was hätten Sie geraten?
Ich denke, der richtige Weg ist erstmal, die Maskenpflicht ganz konsequent durchzuführen. Aber die Maskenpflicht jetzt erst ab 35 Fällen pro Woche und 100.000 Einwohnern einzuführen, ist eigentlich nicht genug. Ja, wir könnten uns überlegen, ob es nicht möglich wäre, dass wir einfach aus dem Haus gehen und die Masken aufsetzen und damit unsere Umwelt schützen und uns selbst schützen. Dass es einfach eine Normalität, eine neue Kultur wird, mit der wir erstmal leben, damit wir dieses Virus aus unserer Gesellschaft so weit entfernen, dass wir wieder normal leben können. Das ist etwas, was nicht passiert ist. Und es sind auch keine wirklichen Einschränkungen in der Reisetätigkeit beschlossen worden. Die Feiern wurden reduziert, auch ab bestimmten Grenzwerten. Ich glaube, dass man da deutlicher vorgehen müsste, damit man eine Chance hat, das wirklich einzudämmen, was jetzt gerade passiert.
Sie gerade die Reisetätigkeit ansprechen. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben ja vorgeschlagen, dass man Menschen aus Hotspots das Reisen verbieten sollte. Und auch der RKI-Chef kann sich vorstellen, dass Hotspots abgeriegelt werden. Wäre das sinnvoll, dass Leute aus Berlin, Neukölln oder Herne nicht mehr raus dürfen?
Ja, ich glaube, das ist ein Menschenrechtseingriff, der ziemlich radikal ist. Und bevor man diese Maßnahme macht, muss man sich das schon 30 Mal überlegen. Aber vielleicht können wir ja auch andersrum denken und einfach jetzt sagen, der Bevölkerung jetzt einfach mitteilen, die Lage ist ernst. Wir wollen nicht riskieren, dass wir jetzt wieder den Einzelhandel schließen müssen, dass die Restaurants schließen müssen, dass die Schulen geschlossen werden müssen, dass ganze Existenzen bedroht werden. Und das ist das, worauf es hinausläuft, wenn wir jetzt nicht handeln. Es wird einfach unweigerlich auf den nächsten Lockdown hinauslaufen. Wenn wir also jetzt nicht handeln, dann wird es passieren. Wir müssen also alle zusammenhalten und vielleicht können wir einfach durch Einsicht erreichen, dass die Leute eben nicht reisen. Und wenn sie in einem Hotspot wohnen, dann vielleicht zu Hause bleiben und etwas anderes tun, anstatt jetzt dann doch eine Reise zu machen und andere Leute anzustecken.
Haben wir zu diesem Zeitpunkt die Entwicklung noch unter Kontrolle?
Das ist genau die Frage. Ich habe 12 Uhr gesagt. 5 vor 12 hieße, wir können davon ausgehen, dass wenn wir jetzt deutlich handeln, wie das Ruder noch rumreißen können. 12 Uhr heißt, wir wissen eigentlich nicht, auf welcher Seite wir runterfallen. Und genau deswegen ist mein Appell ja so wichtig, dass wir jetzt zusammenhalten und nicht anfangen zu diskutieren, ob die Maßnahme nun sinnvoll ist oder nicht, sondern dass wir einfach eine gemeinsame Linie machen und alles tun, jeder für sich, um zu erreichen, dass die Fallzahlen runtergehen. Man kann das eigentlich für jede Person einzeln sehen. Es gibt eine ganz einfache Regel. Jeder hat eine bestimmte Zahl von Kontakten pro Tag. Und wenn wir das auf etwas weniger als die Hälfte reduzieren, dann haben wir eine echte Chance, das zu bewältigen.
Über allem lag ja bei diesen Beratungen gestern der Streit um das Beherbergungsverbot, das in einigen Ländern nun gekippt wurde. In anderen wird es weiterhin gelten. Föderalismus, Sie haben es angesprochen, kann politisch von großem Vorteil sein. Ist er das im Moment auch in wissenschaftlicher Hinsicht?
Ich glaube tatsächlich, dass es im Moment kontraproduktiv ist, mit unterschiedlichen Linien in unterschiedlichen Bundesländern zu agieren. Es wäre schön gewesen, wenn die Ministerpräsidenten sich da hätten einigen können auf eine Linie, denn die unterschiedlichen Vorgehensweisen führen zu einer großen Verunsicherung in der Bevölkerung und zu der Reaktion, ja, wir wissen doch sowieso nicht, was wir machen sollen, die sind sich ja nicht einig. Und das ist, glaube ich, zerstörerisch, weil in diesem Moment können wir uns das nicht leisten. Wir müssen alle zusammenhalten und alle in eine Richtung laufen und dieses Virus bekämpfen.
Danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung. Michael Mayer-Hermann.
Vielen Dank, Frau Mioska.
Und das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Eine geplante Reise und die Inkonsequenz der Politik. Eine Meinung von Tim Herden vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Ich bin gegen das Beherbergungsverbot, schon aus ganz persönlichen Gründen. Anfang November wollte ich an die Ostsee fahren. Das kann ich mir wahrscheinlich abschminken. Mecklenburg-Vorpommern bleibt dicht für Menschen wie mich, die aus dem Risikogebiet Berlin kommen. Und das wundert mich, denn im Sommer, als Hunderttausende an die Ostsee strömten, um dort ihren Urlaub zu verbringen, gab es trotz Corona keine steigenden Infektionszahlen zwischen Ahlbeck und Wismar. Die Hygienekonzepte von Hotels und Gastronomie haben offenbar gut funktioniert. Warum nun also diese innerdeutschen Reisebeschränkungen? Mit meiner Ablehnung des Beherbergungsverbotes bin ich nicht allein. Auch Gerichte in Baden-Württemberg und Niedersachsen taten das heute und in Sachsen kippt man es, weil man nicht Menschen bestrafen will, so Ministerpräsident Kretschmer, die mit der Krankheit nichts zu tun haben. Und damit hat er recht. Ich will nicht der Sündenbock sein als artiger Maskenträger und Abstandhalter für das Fehlverhalten anderer, vor allem für das Fehlverhalten von Politik und Behörden in einigen Ländern. Sie haben lange mit einer Art Gefälligkeitspolitik über Maskenverweigerer, Massenhochzeiten, illegale Partys und andere Verstöße hinweggesehen. Doch ohne Kontrollen sind die vielen Anti-Corona-Maßnahmen eigentlich sinnlos. Mit weniger Toleranz, mehr Konsequenz und auch weniger Egoismus hätte man Beherbergungsverbote verhindern können. Und das ärgert mich. Ich mache nun, was wahrscheinlich das Beste ist in Corona-Zeiten. Ich bleibe einfach zu Hause.
Die Meinung von Tim Herden. Bei weniger Diskussionen werden die lang erwarteten Corona-Schnelltests auslösen, die ab heute für die besonders Verletzlichen zur Verfügung stehen sollen. Für die, die in Pflegeheimen wohnen und deren Besucher. Als die Pandemie begann, gab es Heime mit zahlreichen Infektionen und Menschen waren monatelang isoliert. Und auch jetzt sind wieder einige Häuser betroffen. Umso nötiger diese Tests, die allerdings mancherorts noch auf sich warten lassen, wie aus Hamburg Melanie But berichtet.
Die Geschenke für ihren Ehemann nimmt das Personal entgegen. An der Tür des Pflegeheims ist Schluss für Martha Schrader. Kein Zutritt, kein Treffen mit ihrem Mann. Und das ausgerechnet heute.
Er hat heute seinen 90. Geburtstag.
Jetzt haben Sie, hatten Sie ein paar Geschenke dabei und konnten nicht rein, ne?
Nein, sonst komme ich immer rein, aber jetzt sind sie etwas strenge.
Die Infektionszahlen steigen auch in Hamburg. Die ersten Heime verschärfen wieder ihre Besuchsregelungen. Sie sollen helfen, solche drastischen Maßnahmen künftig zu verhindern, sogenannte Antigen-Schnelltests. Für die Auswertung braucht es kein Labor. Ergebnisse gibt es im besten Fall in 15 Minuten. Vor allem in Pflegeheimen und Kliniken könnten Besucher und auch Personal so schnell auf Covid-19 getestet werden. 9 Millionen Tests soll es bundesweit jeden Monat geben. Doch Hamburgs Gesundheitssenatorin räumt heute ein, bis die Tests großflächig zum Einsatz kommen, wird es noch ein wenig dauern.
Das ist grundsätzlich so, die Testverordnung ist gestern veröffentlicht worden, heute in Kraft getreten. Heute veröffentlicht wurde dazu eine Liste mit allen Herstellern, die diese Tests anbieten, die zugelassen sind für diese Art von Testung. Und nach der kann man dann auch vorgehen.
Heißt, die Bestellung der Tests beginnt vielerorts erst jetzt. In den Heimen weiß man derweil noch kaum etwas über die neue Teststrategie. Fiebermessen statt Abstrich. Antigentests scheinen aktuell noch weit weg. Auch weil viele Fragen bislang ungeklärt sind.
Wir müssen den Schnelltest dann ja auch umsetzen. Dieses könnte noch zu Problematiken führen, wie eben zum Beispiel, wer regelt das? Wer führt den Schnelltest durch? Es muss höchstwahrscheinlich eine Pflegekraft sein, die den Schnelltest durchführt und natürlich auch auswertet. Und dafür brauchen wir natürlich auch die Zeitressourcen, weil die Pflegekraft fehlt dann ja quasi auch am Bewohner.
Und die Schnelltests finden zwar zuverlässig hochinfektiöse Menschen, könnten aber bei geringer Viruslast versagen. Deshalb werden sie künftig zwar auch in Krankenhäusern wie der Hamburger Uniklinik eingesetzt, aber nur als Ergänzung zu den verlässlicheren PCR-Tests.
Wir werden es nicht ohne die PCR einsetzen, aber wir können möglicherweise im Setting von Notaufnahme von Patienten, die akut kommen, sehr schnell wissen, ob es eine Covid-Erkrankung ist. Und um es sicher auszuschließen, werden wir weiterhin die PCR durchführen.
Für Pflegeheimbewohner wie Horst Brosinski könnten die Schnelltests in den nächsten Wochen dennoch entscheidend sein, weil sie hochinfektiöse Besucher zuverlässig erkennen. Und so könnten auch Besuchsverbote wie im Frühjahr vermieden werden. Horst Brosinski durfte seine Lebensgefährtin damals 6 Wochen nicht sehen.
Wenn man sich ständig gesehen hat und plötzlich nicht mehr, dann ist das schon ein bisschen eine Umstellung und ganz schön hart.
Eine Erfahrung, die der 90-Jährige nicht noch einmal machen möchte. Und genau hier könnten Schnelltests eine wichtige Hilfe sein.
Man kann wahrlich nicht von Aufwind sprechen, wenn von den Verhandlungen über den Brexit die Rede ist. Bei der Trennung fallen Großbritannien und die EU meist nur mit gegenseitigen Vorwürfen und Forderungen auf. Heute beim EU-Gipfel zeigte mal wieder der Finger Richtung Insel. Und wenn Sie bei dem Satz von Angela Merkel, wir wollen ein Abkommen, aber nicht um jeden Preis, denken, schon mal gehört, ist das richtig. 2,5 Monate ist noch Zeit für einen Brexit-Deal, für einen Handelsvertrag, der regelt, was nach dem Ausscheiden des Königreiches Ende des Jahres an wirtschaftlicher Zusammenarbeit bleibt. Für Ergebnisse bräuchte es allerdings, dass der Wind sich dreht und den Verhandlungen neuen Schwung verschafft. Aus Brüssel berichtet Gudrun Engel.
Deadline 15. Oktober. So hatten es sich die Staats- und Regierungschefs in ihren Kalendern markiert. Heute sollte beim Gipfel das neue Handelsabkommen mit Großbritannien abgestimmt werden. Doch EU-Chefverhandler Barnier kommt nicht mit einem dicken Vertrag, sondern mit schlechten Nachrichten zum Verhandlungsstand zum Treffen. Damit keine Details durchsickern, müssen alle ihre Mobiltelefone abgeben. Wir müssen uns wohl auf beide Möglichkeiten einstellen, Deal oder No Deal. Und auch im Falle eines No Deals brauchen wir einen gemeinsamen Plan.
Wir wollen ein Abkommen, aber natürlich nicht um jeden Preis, sondern es muss ein faires Abkommen sein, von dem beide Seiten profitieren können.
Und da gehen die Meinungen weit auseinander. Hauptstreitpunkte sind die von der EU geforderten gleichen Wettbewerbsbedingungen, etwa gleiche Umwelt- oder Sozialstandards. Die rechtliche Umsetzung des Abkommens, wer richtet und schlichtet im Falle eines Streits? Und besonders emotional aufgeladen die Fischereirechte. Wer darf wo in der Nordsee wie viel fischen? Im Falle eines No-Deals wäre die Fangquote für die Europäer in britischen Gewässern null. Und das wollen die Fischfangnationen unbedingt verhindern. Auf keinen Fall dürfen unsere Fischer die Opfer des Brexits werden. Wir haben den Brexit schließlich nicht gewollt. Das hat das britische Volk entschieden. Den Zugang zu britischen Gewässern für unsere Fischer aufrechtzuerhalten, ist extrem wichtig. Die Staats- und Regierungschefs haben sich deshalb darauf verständigt, dass sie weiter mit Großbritannien verhandeln wollen, auch weil die Zeit drängt.
We call on the UK to make the necessary moves.
Wir fordern Großbritannien auf, sich zu bewegen. Die bereits getroffenen Vereinbarungen müssen umgesetzt werden. Punkt.
Full stop.
Das ist auch eine Frage der internationalen Glaubwürdigkeit Großbritanniens. Schon am Montag will Chefverhandler Barnier sich wieder mit seinem Counterpart Frost in London treffen. Vorausgesetzt, er sei willkommen, denn der twitterte am Abend, er sei enttäuscht vom Ergebnis des EU-Gipfels und überrascht, dass ausgerechnet Großbritannien sich bewegen solle. Jetzt ist London wieder am Zug. Morgen will Boris Johnson bekannt geben, ob man auch an der Themse weiterverhandeln will. Ich hoffe, wir finden schnell eine Lösung. Die Zeit wird knapp und Corona verlangsamt ohnehin alle Entscheidungen noch. Wir gehen quasi schon auf die Weihnachtsferien zu. Und zum Jahreswechsel steht wieder ein Datum fett im Kalender. Der Tag, an dem wirklich alles vorbei ist. Mit oder ohne Deal.
Da fragen wir Markus Preis in Brüssel und ich wage eigentlich gar nicht mehr zu fragen. Gibt es immer noch Hoffnung auf ein gemeinsames Abkommen oder ist diese Hoffnung nur Augenwischerei?
Naja, wenn man das länger verfolgt und beobachtet, dann weiß man, so ein Vertrag, so eine Entscheidung, die wird wirklich erst im allerletzten Moment getroffen. Das ist auch ein bisschen professionelle Verhandlungsführung, dass man die Karten wirklich im letzten Moment erst aufdeckt, weil nur dann hat man in den Verhandlungen noch einen Vorteil. Der eine oder andere denkt, es ist doch jetzt schon 5:15. Für viele professionelle Beobachter, die sagen aber, nee, ist erst 11:45. Also man wird sehen, wie es weitergeht. Die EU hat heute aber doch sehr deutlich nach London gezeigt und gesagt, ihr müsst euch bewegen. Gleichzeitig weiß ich, intern wird auch zum Beispiel den Fischereiländern in der EU gesagt, ihr müsst euch dran gewöhnen, ihr werdet weniger Fische aus der Nordsee künftig haben. Und da müssen wir uns auch bewegen, wo das Ganze hingeht. Ich glaube, es wird weiter verhandelt werden. Morgen wird Boris Johnson sich äußern, ob auch Großbritannien daran teilnehmen will.
Noch eine Frage zum Gipfeltreffen. Brüssel ist ja seit langem als Risikogebiet eingestuft und trotzdem trifft man sich da persönlich. Welche Gründe gibt es dafür?
Ja, genau. Corona ist das andere große Thema bei diesem Gipfel. Das ging schon damit los, dass der polnische Regierungschef Morawiecki gar nicht teilnehmen konnte, weil er in Quarantäne ist. Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, musste das Treffen verlassen, nachdem sie schon da war, weil einer ihrer Mitarbeiter positiv getestet wurde. Und entsprechend gibt es wirklich eine Diskussion darüber, warum macht man das physisch? Vor allen Dingen Finnland und Dänemark sind da auf die Barrikaden gegangen, haben gesagt, das wäre auch in einer Videokonferenz möglich. Andere Regierungschefs haben gesagt, nein, das kann man nicht machen. Gerade nicht bei so einem sehr sensiblen Thema wie dem Brexit. Das kann man nicht über eine Videokonferenz abhalten. Schon allein aus dem Grund nicht, weil man nicht genau weiß, wer da noch zuhören wird. Aber das Thema ist auf der Tagesordnung und Charles Michel, der EU-Ratspräsident, hat auch ganz klar gesagt, für die nächsten Treffen wird er sich ganz genau überlegen, ob das physisch sein muss oder ob es nicht auch eine Videokonferenz tut.
Morgen geht der physische Gipfel aber noch weiter. Danke für heute, Markus Preiß. Und wir bleiben beim Thema Corona, denn nicht nur Belgien hat hohe Infektionszahlen. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick heute mit Jan Hofer.
Die Bundesregierung hat angesichts steigender Corona-Zahlen weitere Regionen in der EU von Samstag an als Risikogebiete eingestuft. Auf der Liste stehen die gesamten Niederlande, fast ganz Frankreich, die komplette Slowakei sowie Malta. Erstmals werden aber auch Regionen in Italien und in Polen als Corona-Risikogebiete eingestuft. Die Zahl der Industriebeschäftigten in Deutschland ist während der Corona-Pandemie so stark gesunken wie seit mehr als 10 Jahren nicht mehr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sank sie Ende August um mehr als 3% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Am stärksten betroffen sind Betriebe der Metall- und Kunststoffbranche. Die deutsche Wirtschaft hängt stark vom Export ab. Durch die Corona-Krise ist die Nachfrage aus dem Ausland eingebrochen. Die Schulausbildung soll in den kommenden Jahren bundesweit einheitlicher und vergleichbarer werden. Dafür haben die Kultusministerinnen und Minister der Länder heute eine Rahmenvereinbarung beschlossen. Geplant ist, in der Grundschule eine Mindestanzahl an Mathematik-, Deutsch- und Sachkundestunden zu erteilen und Schreibschrift sowie eine einheitliche Rechtschreibung zu unterrichten. Bei den Abiturprüfungen soll in zentralen Fächern die Hälfte der Aufgaben aus einem bundesweiten Pool kommen. Steigende Fallzahlen und die Sorge um weitere Einschränkungen der Wirtschaft in der Corona-Krise haben an der Börse die Kurse belastet. Mehr dazu von Stefan Wolf an der Frankfurter Börse.
Ob in den Niederlanden, in Frankreich oder in Polen, überall sind in den vergangenen Tagen neue Beschränkungen erlassen worden. Die Rede ist von einem Teil-Lockdown. In der Industrie geht die Sorge um, dass dadurch die eng verzahnten Lieferketten gestört werden, die ja vor Landesgrenzen nicht Halt machen. Es würde zum Beispiel Chemieunternehmen belasten. Ebenso betroffen wäre die Autoindustrie. Aktien von BASF, BMW und auch von der Lufthansa verloren heute deutlich. Die Luftfahrt hat sich noch lange nicht wieder von dem Stillstand im Frühjahr erholt. Nur wenige Menschen wollen fliegen. Geschäftsreisen werden durch Videokonferenzen ersetzt. Neue Reisewarnungen machen zusätzlich zu schaffen.
In der ersten Runde des DFB-Pokals hat Bayern München den Fünftligisten FC Düren mit 3:0 geschlagen. 2 Tore schoss Bayern-Neuzugang Erik-Maxim Choupo-Moting, einen Foulelfmeter verwandelte Thomas Müller. Wegen der Corona-Pandemie waren im Münchner Stadion keine Zuschauer zugelassen. Karin Jos.
In 3 Wochen wird mit Glück feststehen, wer die USA in den nächsten 4 Jahren als Präsident regiert. Und wer es auch immer sein wird, man kann sich im Moment schlecht vorstellen, dass dort danach Ruhe einkehrt. Zu hasserfüllt zeigt sich bislang der Wahlkampf zwischen Republikanern und Demokraten. Unsere USA-Korrespondentinnen und Korrespondenten reisen derzeit durchs Land und schauen, was die Amerikaner so kurz vor der Wahl bewegt. Der Bundesstaat New York ist traditionell eine Hochburg der Demokraten und New York City selbst wurde von Donald Trump zuletzt als anarchistisch verspottet. Christiane Meyer traf bei ihrem Besuch in Staten Island auf eine Insel, die bei den letzten Wahlen für Donald Trump gestimmt hat und auf der weiterhin viele Trump-Fans mit einer klaren Meinung leben, sich die politischen Gegner aber nicht gegenseitig die Augen ausstechen.
Man muss Manhattan hinter sich lassen, um New Yorks fünften Stadtteil Staten Island zu besuchen. 20 Minuten mit der Fähre, vorbei an der Freiheitsstatue. Dann kommt man auf der Insel an, die ganz anders tickt als der Rest von New York. Hier wohnen viele Stadtangestellte, aber auch Kleinunternehmer, die sich die Großstadtmieten anderswo nicht leisten können. Staten Island ist New Yorks Swing-Insel. Hier wird hart um jede Stimme gerungen. Vor 4 Jahren gewann Trump. Diesmal ist das aber nicht sicher. John und sein Freund sind Busfahrer und Gewerkschafter. Sie haben sich Urlaub genommen, um Joe Biden und ihren Kandidaten fürs Repräsentantenhaus, den Demokraten Max Rose, zu unterstützen. Es ist ein enges Rennen. Es wird sich erst in letzter Minute entscheiden. So tief sind wir hier gespalten. Hoffentlich werden viele wählen und Max gewinnt. Aber es wird knapp. Es gibt noch viele Unentschlossene. Jede Stimme zählt. John wählt wie immer demokratisch, weil er fürchtet, dass Trump New York bestrafen will und Subventionen für den öffentlichen Nahverkehr streicht. Dann wären nicht nur in Staten Island Jobs in Gefahr, auch die City würde leiden. Es ist dumm, das zu versuchen. Das ist unser Leben. Man zerstört nur die Wirtschaft, wenn die Leute nicht zur Arbeit gehen können. Das nutzt niemandem, egal was man für ein Egomane ist. Für die andere Hälfte von Staten Island ist jedoch Trump der Wunschkandidat. Sein Schlachtruf nach Law and Order und gegen Anarchie kommt bei den Polizisten und den Feuerwehrleuten, die hier wohnen, gut an. Anthony ist Republikaner. Für die Veranstaltung hat er mit seiner kleinen Firma die Tontechnik gemacht. Einer der wenigen Aufträge, die er überhaupt noch hat. Es tut gut, so viele Leute zu sehen, die für Business, für Polizei, für medizinisches Personal und Militär eintreten, für die kleinen Geschäftsleute. Es klingt vielleicht wie ein Klischee, aber eben auch für Amerika. Der Wahlkampf im ordentlichen und sauberen Staten Island ist schmutzig geworden. Es geht nicht nur um den Präsidenten, sondern auch um den Sitz im Abgeordnetenhaus. Max Rose gegen Nicole Malliotakis. In Wahlkampfspots beschimpfen sich die Gegner als Lügner und Betrüger. Aber vielen Leuten geht es um anderes. Anthony und sein Partner Massimo müssen wegen Corona die gesamte Belegschaft entlassen. Sie sind sauer, dass Washington sich nicht auf neue Hilfen einigen kann. Sie haben uns im Stich gelassen. Ich suche die Schuld nicht beim Präsidenten oder bei Pelosi oder Senator Schumer, sondern bei allen. Ihre letzten verbleibenden Mitarbeiterinnen stehen schon morgen vor dem Nichts. Ich habe dann keine Arbeit mehr und kann meine Rechnungen nicht bezahlen und kein Essen mehr kaufen und meine Kinder und Enkel nicht mehr unterstützen. Und doch wollen Sie und Anthony auf jeden Fall Trump wiederwählen. Ich wähle Trump, denn wenn das Land so weitermacht wie in den letzten 4 Jahren, ist es gut für mein Business. Unter Corona leiden Geschäftsleute ebenso wie die Angestellten. Dinner mit dem Demokraten John, seiner Frau und ihrer republikanischen Freundin. Wir sollen verstehen, dass sie hier trotz allem nicht verfeindet sind. Der Präsident ist der Präsident. Dein eigener Kandidat gewinnt eben nicht immer. Du findest dich damit ab und akzeptierst ihn. Wenn jemand im Amt ist, wenn jemand gewählt ist, dann respektierst du ihn. Das hier ist wie ein kleines Amerika, so wie es sein sollte. Alle sind frei, ihr Ding zu machen, so mag ich es. Die anderen New Yorker und das verfeindete Amerika könnten von Staten Island so einiges lernen.
Und es gibt so ein bisschen Hoffnung, Christiane Meyer, auf Staten Island, dass dieses Land nicht überall auseinanderbricht.
Ja, hier in Staten Island ist die Situation allerdings anders. Hier leben die Menschen schon sehr lange zusammen, teilweise generationenlang sind Familien miteinander befreundet. Und selbst wenn die dann ganz unterschiedliche Einschätzungen und politische Meinungen haben, gehen sie nicht unmittelbar aufeinander los. Etwas anders könnte es hier auf der anderen Seite hinter mir in New York City sein. Je nachdem, wie die Wahl ausgeht, wie fair sie verläuft, ob Wahlbetrug im Spiel ist, warnt jetzt schon die Polizei, dass man sich darauf vorbereiten muss, größere Demonstrationen zu begleiten. Das ist übrigens in allen Hauptstädten, allen Großstädten so. Und hier ist es sogar so, dass die Polizei einen zweitägigen Kurs macht über Strategie und Psychologie.
Die beiden Kontrahenten Trump und Biden hätten ja eigentlich heute in einem TV-Duell aufeinandertreffen sollen. Dazu kam es nicht wegen der Covid-Erkrankung des Präsidenten. Aber jetzt gibt's gewissermaßen doch ein Duell.
Ja, sie sprechen beide eine Stunde lang in sogenannten Townhall-Meetings, aber sie sprechen nicht miteinander, wie es eigentlich geplant war, sondern übereinander. Und darüber gibt es jetzt eine ganze Menge Unmut, denn es war ja eigentlich so, dass der Präsident abgesagt hatte, die Debatte, die eigentlich heute geschehen, also oft stattfinden sollte. Stattdessen hatte Joe Biden dieses Townhall-Meeting mit ABC, einem großen Fernsehsender, vereinbart. Und dann kam Trump und hat mit NBC seinerseits eine Stunde Sendezeit herausschlagen können. Und jetzt treten die auch noch zeitgleich gegeneinander an. Das heißt, besonders zuschauerfreundlich ist das nicht, besonders demokratiefreundlich wahrscheinlich auch nicht. Denn niemand kann sich beide Debatten gleichzeitig ansehen, es sei denn, man zeichnet sie auf. Und ich glaube, so viel Engagement gibt es dann bei den Präsidentschaftsdebatten möglicherweise auch nicht. Jedenfalls sind sie jetzt an unterschiedlichen Orten in Philadelphia und in Miami unterwegs. Ja, das Nachsehen haben die Wähler, die vielen Unentschlossenen, die vielleicht doch noch darauf setzen, dass man bei einer solchen Debatte etwas lernen kann.
Mhm. Danke, Christiane Meyer, für die Information aus Staten Island. Und bei uns hier in Deutschland fehlt am Ende der Sendung natürlich noch das Wetter. Und wir schauen, wie hoch der Herbst auf der Leiter steht, Sven. Können wir mit goldigem Wetter rechnen?
Nein. Also das war ein vollständiger Wetterbericht. Nein. Es gibt viele Wolken, es gibt viele Grautöne, die uns beschäftigen. Es gibt aber auch immer mal wieder Wolkenlücken, die für ein bisschen Sonnenschein sorgen zwischendrin. Und jetzt ist ja heute genau der halbe Oktober rum. Und deswegen gucken wir nochmal auf diese Niederschlagsbilanz. Also weil die Hälfte rum ist und wir hier betrachtet haben, was im ganzen Monat normalerweise fallen soll, heißt das, dass wenn 50% erreicht wurden bisher an der Hälfte des Monats, dann sind wir im Niederschlag soll. Bei den braunen Flächen ist das nicht der Fall, bei den blauen schon. Und wenn es dunkelblau wird, zum Beispiel in Richtung Sachsen, da hat es richtig viel gegeben. Dresden, 151% derzeit mit 65 Liter pro Quadratmeter dabei. Stuttgart hinkt mit 30% und 18 Litern noch hinterher. Deswegen gucken wir mal in die Böden. Obere Schichten, obere 25 Zentimeter. Vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung stammt der sogenannte Dürremonitor. Und man sieht, in den oberen Schichten sieht es hier weiß eingefärbt schon gut aus. Weiter nach Westen gibt es noch Regionen, wo wir noch mit Dürre zu tun haben. Und jetzt gehen wir in die Tiefe von 1,80 Meter. Und da sehen Sie ganz andere Bedingungen. Wasser braucht wahnsinnig lang, um eben durch den Boden in die tieferen, so wichtigen Schichten zu gelangen. Und jetzt gucken wir noch mal aufs Wasser, auf unseren Wetterfilm. Und da sieht man, dass es weiteren Regen in der Mitte in der Nacht gibt, auch im Süden. Schneefallgrenze übrigens an den Alpen etwa bei 1000 bis 1200 Metern. Hier im Norden, da reißt das Gewölk auch morgen im Tagesverlauf ab und zu auf. Da kann man mal Sonne gucken, wie gesagt, sonst viele Grautöne. Temperaturen morgen früh, die befinden sich meistens im Bereich so zwischen 3, 4, 5 Grad, wenn es mal aufklart. Ansonsten sind es meistens Werte zwischen 7 und 9 Grad. Und am Nachmittag, da wird man dann 10 bis 13 Grad erleben. In Bayern mit 7 bis 9 Grad, teilweise etwas kühler. Wir gucken noch auf die Aussichten und da sieht das so aus, dass wir am Samstag nach Nordwesten mal länger Sonnenschein haben. Sonst gibt es ab und zu Tropfen. Und am Sonntag dann im Süden mehr Sonnenschein. Dafür zeitweilig Nebel. Und man kann, Karen, feststellen, dass dann zum Sonntag auch allmählich der Wind auffrischt.
Vielen Dank, Sven Plöger, für die Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Jetzt geht's hier weiter mit Politik, allerdings nur in lustig, nämlich bei Extra 3 und dann das Nachtmagazin mit André Schünke. Das meldet sich heute um 0:35 Uhr. Bis morgen Abend.